Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für diese Einladung. Wir hatten ja das Thema Prophetie und wir wollen heute Morgen eigentlich anhand unseres Messias aufzeigen, wie da sich die Offenbarung Gottes entfaltet. Es gibt ja in der Bibel drei große Bereiche. Also wir haben erwähnt, die Bibel hat als einziges Buch die Geschichte nicht rückblickend, sondern vorausblickend geschrieben. Darin ist sie einmalig. Kein heiliges Buch irgendwelcher Völker, Nationen, sei es der Koran, sei es die Bhagavad Gita, sei es die Edda der Germanen, sei es die Upanishaden der Inder, haben Prophetie. Da ist sie einmalig. Und die drei Bereiche, wir haben Prophezeiungen für das Volk Israel, das hat mich am meisten fasziniert, denn hier steht ein ehemaliger Antisemit, der gespottet hat über die Juden. Also nie militant, rein intellektuell, nie politisch engagiert. Mich hat das Studium ja viel zu sehr erfüllt. Spottet über die Juden und dann durch Gottes Führung fiel mein Auge mal auf Jeremia 24, Vers 9. Und da sagt Gottes Wort von den Juden: Ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott, zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. War wirklich, was ich tat. Und jetzt las ich das Jahrtausende vorher geschrieben. Und ich weiß noch, so als wäre es gestern gewesen, obwohl es mehr als 50 Jahre her, also stimmt doch. Und mir war als Wissenschaftler klar oder als Student, wenn es Prophetie gibt, gibt es eine höhere Intelligenz. Und Gott sagt in Jesaja 41, daran erkennt man, dass er der wahre Gott ist, dass er das Zukünftige offenbart. Dann haben wir Prophezeiungen historischer Natur, die Zerstörung der Stadt Tyros, Babylon und das größte Wunder der Literaturgeschichte, messianische Prophezeiungen. Jetzt können wir vielleicht etwas Lichter wegnehmen. Liebe Freunde, Folgendes. In letzter Zeit muss ich doch öfters beim Zahnarzt antanzen. Wie Heinz Erhardt sagte, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Und mein Zahnarzt dort war ein Palästinenser, netter Kerl, ich begrüße ihn mit Psalm 81, Vers 11, tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen, Schlüsselvers der Zahnärzte, und brachte ihm beim nächsten Mal ein Neues Testament mit, in Arabisch. Und dann fragte er mich, ja, es saß er so da, nochmals netter Kerl, ja, was ist der Unterschied zwischen Neuen Testament und dem Koran? Jetzt bin ich ja nicht ein Koranexperte, aber das eine weiß ich, es gibt im Koran keine Chronologie. Die erste Sure ist die längste, die letzte ist die kürzeste. Man kann in gewisser Hinsicht in diesem Buch nichts aus dem Zusammenhang reißen, weil es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt mekkanische Verse, die sind mehr friedlich, die medinischen sind dann mehr belligerent, sagt der Engländer, also doch mehr militant. Und ganz im Gegensatz dazu die Bibel. Wir haben eine einmalige Chronologie. Es fängt an mit: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es endet: Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und hier haben wir den ersten Hinweis. In 1. Mose 3, der Sündenfall, die ersten zwei Kapitel, es war alles schön, es war alles gut. Und dann kommt die Großmacht der Sünde. Und hier eine kleine Klammer auf: Nachdem alles wunderbar und perfekt war, habe die Frage schon im kleinen Kreis gestellt, wie hört das erste Buch der Bibel auf? Das Buch Genesis, das Buch der Anfänge. Es hört auf mit einem Sarg. 1. Mose 50, Vers 20, Josef war 110 Jahre alt und man salbte ihn und legte einen Sarg in Ägyptenland. Und das ist die Endstation. Und ohne Auferstehungshoffnung ist das Leben ein riesiger Leichenzug. Über mehrere Stationen geht es zum eigenen Grab. Ich habe mal so einen ziemlich, ja, sich selbst vertrauenden, netten Kerl, das war bei einer Reisegesellschaft, habe ihm erzählt und er war zufrieden mit seinem Leben. Sage ich, wenn Sie keine Auferstehungshoffnung haben, leben Sie für den Sarg. Und von daher, dieser Planet, ein kosmischer Friedhof, ein planetarisches Leichenschauhaus, angefüllt mit Hekatomben von Leichen. Und das letzte Buch der Bibel beginnt mit dem, der den Sarg überwunden hat. Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Also da sehen wir so eine wunderbare Einheit. Es kam keine zwei Bücher, so viele Parallelen wie das erste Buch der Bibel und das letzte Buch der Bibel. Und jetzt kommt also diese Großmacht der Sünde und da bekommen wir die erste Verheißung. Wir kennen das und da heißt es, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, du wirst ihm in die Ferse stechen. Jetzt die Nachkommenschaft bei Mose war gewöhnlich, es gibt Ausnahmen, immer über den Mann her bestimmt. Das ist fast eine kleine Rätselfrage. Alle heute lebenden Menschen stammen von einer Frau ab, deren Namen wir nicht wissen. Wisst ihr, wen ich meine? Ja, den wissen wir ja, den Namen. Den Namen wissen wir. Die Frau von Noah. Er zeugte Ham, Sem und Japhet. Wissen nicht, wie die Frau geheißen hat. Oder denken wir, Jonathan, der Sohn des Sauls, der Sohn des Kis und so weiter. Und hier ist nicht von einem Mann die Rede. Ich will Feindschaft setzen, sagt Gott zu der Schlange, zwischen dir, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Und wir wissen heute die Antwort. Der da kommen wird, dieser Übermensch. Und es ist interessant, dass fast alle Völker irgendwie offenbart haben, es gibt ja dieses Buch von den Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen, sie wissen, es kommt ein Erlöser, es kommt ein Übermensch. Natürlich mit ihren oft heidnischen Vorstellungen, im Sichtbaren jemand von großer Stärke, von übernatürlicher Kraft. Der da kommt, der hat keinen männlichen Zeuger. Wir haben hier eigentlich schon praktisch die Jungferngeburt in Kleinform vorausgeschattet. Und man nennt das die erste Verheißung für den Erlöser, man nennt es das Prot- oder Proto-Evangelium, das ursprüngliche. Wir gehen weiter in der Offenbarung. Und liebe Freunde, früher war das ja kein Thema, man war ja sogenannt christlich. Als ich noch zum Glauben kam, 68, nun ja, da hat man sich noch als christlich bezeichnet. Aber heute haben wir Multikulti. Und das ist jetzt nicht mehr so selbstverständlich, dass man nur einen Erlöser, nur eine Hoffnung hat. Und von daher ist das interessant, diese Entwicklung zu verfolgen. Und ich bringe hier ein Zitat von Theo Lehmann. Ich nehme an, dass ihn die meisten kennen, der begnadete, mutige Jugendevangelist in Chemnitz, von der Stasi versucht, mit allen Tricks zu Fall zu bringen, hatte über 15 IMs, Agenten angesetzt an ihn. Und besonders tragisch, dass seine besten Freunde sich dann nachher als Mitarbeiter der Stasi herausstellten. Und er sagte mir, ich bin an meiner Kirche verzweifelt. Da war er beim Weihnachtsgottesdienst in Leipzig, in der Frauenkirche, in Dresden, sorry. Und randvoll alles, der Bischof hat gepredigt, den Namen des Bischofs hat er mir nicht verraten, und sagt, da hat es doch dieser Bischof geschafft, nachdem er sagt, es ist ein Kind geboren worden, uns den Namen des Kindes nicht zu verraten. Politisch korrekt. Niemanden mehr diskriminiert. Multikulti. In 1. Mose 32, da haben wir eine merkwürdige Sache berichtet. Jakob bereitet sich, seinem Bruder Esau zu begegnen. Er erfährt, Esau kommt mit einem großen Tross ihm entgegen, ihn überfällt eine Angst, er hat ihn ja betrogen. Er sondert aus eigentlich den inneren Kern seiner Familie und er tritt ihn am Flusse Jabbok ein Mann entgegen und er rang mit ihm die ganze Nacht. Und Jakob fragte ihn, er merkt, das ist ein besonderer, ist mehr als sozusagen nur ein normaler Mensch, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und segnet ihn da selbst. Aber jetzt Folgendes, er bekommt keine Antwort. Der Name ist also immer noch verborgen, geheimnisvoll. Allerdings fragt der Herr vorher, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Und liebe Freunde, jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, warum fragt der Herr? Wusste er das nicht? Er sagte dann, Pniel, ich habe Gott geschaut. Das war also, ja, unser Herr, der mit ihm da gerungen hat. Die zweite Person der Gottheit. Man sagt in der Theologie, der präinkarnierte Herr. Der Name kommt mir erst zum Schluss. Den halten wir noch etwas verdeckt. Wir wissen natürlich. Und warum fragt der Herr? Weiß er den Namen nicht? Jakob ist ja schon einmal gefragt worden, wie er heißt, beziehungsweise wie er ist. Nämlich in 1. Mose 27. Entschuldige mich einen Moment, ich nehme einen Schluck. Da haben wir ja folgende Episode. Jakob ist ja schon einmal gefragt worden, wie er heißt. Nämlich von seinem Vater Isaac. Und was antwortet er? Ich bin Esau. Er lügt. Und die Lektion daraus, was ist die Voraussetzung, dass Gott jemanden verändern, anrühren kann? Du musst wahrhaftig sein. Wir tragen unsere Masken. Und, liebe Freunde, ich lese euch dazu ein drastisches Beispiel vor. Das war die letzte Nummer von IDEA des Jahrgangs 2015. Und das hat mich doch bewegt. Einerseits wegen der Gnade Gottes, Interview mit einem Mörder. Und da hat dieser damals junge Mann als 21-Jähriger einen teuflischen Plan gefasst. Er hat in Schottland geheiratet, er ist eigens nach Schottland gegangen, da durfte man heiraten ohne Zustimmung der Eltern. Seine Frau war 18, damals eben 72 brauchte man in dem Alter als Frau noch die Zustimmung der Eltern und hat sie am Tag der Hochzeit an den Felsen runtergestoßen. Und da hat der Carsten Huhn, der IDEA-Redakteur, mit ihm ein Interview geführt und sie hatten eine Versicherung über 475.000 britische Pfund, heute ungefähr 2 Millionen Euro, ob das immer noch so viel ist, schwankte etwas, abgeschlossen. Dieses Geld wollten sie kassieren. Warum haben sie das gemacht? Ein Faktor, sagt er, war sicher die Geldgier, aber reicht das als Grund? Und jetzt kommt, sie haben den Mord lange geleugnet, gegenüber der Polizei, gegenüber den Richtern, gegenüber den Gefängnisinsassen. Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Ich bin kein Mörder. Warum haben sie das gemacht? Und der Mann hatte dann im Gefängnis mal Zeit und da bekam er ein christliches Buch in die Hand und kam zum Glauben und dann nahm er eben die Maske runter. Und jetzt kommt's, liebe Freunde. Ich schämte mich so sehr. Ich hatte nicht die Kraft, die Schuld einzugestehen. Ich konnte mir nicht in die Augen schauen. Ich hatte Angst vor der Erkenntnis, dass ich ein, nehmen wir jetzt feineres Wort, Armleuchter bin. 3 Jahre hatte ich täglich Albträume, in denen ich die Tatnacht immer wieder erlebte. Ich stand in der Dunkelheit am Fuß des Berges und sah einen Körper runterfallen. Das Schlimmste an diesem Traum war ein Geräusch, als ob ich auf einen Apfel trete. Und, liebe Freunde, das erinnerte mich an Folgendes. Das ist ja ein großes Tabu. In Amerika ist es anerkannt, das Post-Abortion-Syndrom, dass 80% der Frauen haben nach Abtreibung in irgendeiner Form einen Schaden. Das gibt es nicht in der deutschen Rechtsprechung, findet man auch nicht in Wikipedia, wird ausgeblendet. Und dann las ich mal den Bericht einer Frau und ich sage das wirklich nicht von oben herab, sondern mit einem Herzen diesen Menschen zu helfen. Von dem Tag an, wo das Kind geboren werden sollte, träumte sie jede Nacht, wie sie mit dem Kinderwagen über Schienen fuhr und dann kam ein Zug und donnerte hinweg. Und da gibt es Befreiung, da möchte man hinausrufen, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Und das Blut Jesu nimmt das weg. Jetzt haben wir den Namen des Erlösers verraten. Aber was macht man heute? Man geht zu allen möglichen Psychologen, Ärzten, nimmt Pillen und so weiter und kommt buchstäblich in einen Circulus Viciosus, einen Teufelskreis. Na, und jetzt findet dieser Mann Jesus. Und jetzt schaut, nochmals, das Schlimmste an dem Traum war ein Geräusch, als ob ich auf einen Apfel trete. Das Erstaunliche war, nachdem ich Christ wurde, hörten die Albträume ganz plötzlich auf. Befreiung. Das ist jetzt schon ein starkes Beispiel. Aber das ist der Mensch. Er will nicht wissen, wie er aussieht. Ja, er hat sogar jetzt eigentlich den Begriff Sünde unter eine Art Verbot getan. Diskriminierung. Heute ist in der Schweiz die Abstimmung, ob das Zensurgesetz wegen Diskriminierung von Leuten mit anderen sexuellen Orientierungen von der Person auf die ganze Volksgruppe erweitert werden soll. Und wenn das durchgeht und es wird befürchtet, wenn du dann sagst, Homosexualität ist Sünde, womöglich nur noch Römer 1 vorliest, kannst du in der Schweiz bis zu ein Jahr, in der Schweiz, Land der Reformation, bestraft werden. Der Mensch will nicht wissen, wie es wirklich aussieht. Ich werde das nicht vergessen, ich war 2003 in China mit Russlanddeutschen, mit Wolfgang Bühne, vielleicht kennen ihn einige. Es war damals gerade die SARS-Epidemie groß in den News und es begann dann der Golfkrieg. Und da lernte ich einen gewissen Chi Tai kennen, der hatte in Tübingen studiert, ein Pastor der damals offiziellen Kirche, der Drei-Selbst-Bewegung und er ging dann in die Hauskreise. Und dann sagte er etwas, liebe Freunde, was ich nicht vergessen werde. Er sagte, solange ich in der offiziellen Drei-Selbst-Kirche war, durfte ich über 2 Dinge nicht predigen. Das war die Wiederkunft Jesu und die Verderbtheit des Menschen. Und das ist die humanistische Illusion. Der Mensch ist gut, wir schaffen das, wir können die Welt verbessern, wir können die Welt retten. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Also es ist ein deutliches Beispiel, aber die am Freitagabend da waren, ich habe mein Zeugnis erzählt. Liebe Freunde, letztlich bin ich auch nicht viel besser. Ich dachte, ich bin soweit gut, bin soweit in Ordnung. Wie heißt du? Alexander Seibel, Diplom-Ingenieur. Bemühe mich, wer bist du? Und durch Gottes Gnade nahm mir Gott die Maske ab und erkannte ich verlorener Sünde sämtliche Gebote Gottes übertreten. Schuldig, nur ein Ort, wo er hingehört, Verdammnis. Und da konnte Gott mich erneuern, als ich da kapitulierte. Das ist schmerzhaft. Alle Erweckungen haben damit begonnen, dass die Gläubigen Buße getan haben. Es gibt auch bei den Frommen, auch bei den Wiedergeborenen, alle möglichen Dinge. Lest nur die Sendschreiben. Also, was ist die Voraussetzung, dass dich Gott anrühren kann? Du musst wahrhaftig werden. Ein Kennzeichen, dass du unter Wirkung des Heiligen Geistes bist, ist, dass du wahrhaftig bist. Und dann fallen gewöhnlich die Masken. Da kann man sich entschuldigen, sagen, hier steht ein Pharisäer, hier steht ein Heuchler. Ich sage manchmal so scherzhaft, ich reise ja viel herum, wenn ich in Indien bin, nicht, man denkt, ein Weißer und kennt die Bibel, ah, das ist ein großer Guru. In Australien sind es die Kängurus. Und dann kann ich sagen, liebe Brüder, ich habe meinen alten Adam die letzten Jahrzehnte nicht gesehen. Hier steht ein Mann Gottes. Nur wenn meine Frau dabei ist, und die ist ja jetzt auch dabei, dann muss ich das schon etwas anders formulieren, milde gesagt. Und wenn die Kinder dabei sind, womöglich noch. Also es ist schmerzhaft, aber es ist heilsam. Und bei der Nachfolge Jesu geht es nicht um Gefühle. Geht es womöglich auch nicht um Happy Life. Es geht um die Wahrheit. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Du musst wahrhaftig werden, bereit sein, Maske abzulegen, musst dich stellen deiner Identität, und das Kreuz heißt Hinrichtung. Da gehörst du hin, da hätte ich hingehört. Ja, und wer wurde hingerichtet? Die Verbrecher, die Schuldigen. Versteht ihr, warum jemand, der mit seinem Leben zufrieden ist, Karriere gemacht hat, von der Welt gefeiert, dass der wenig damit anfangen kann? Und warum gerade Leute im Gefängnis die Ohren spitzen, wenn sie hören, dass jemand für ihre Schuld bezahlt hat? Und das ist das Ärgernis des Kreuzes. Und wir würden es ja gerne abändern. Gerade auch als Verkündiger versucht man manchmal irgendwie, aber Gott hat seinen Maßstab nicht geändert. Und dann sagt Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann sagt er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er bekommt einen neuen Namen, er wird neu, er wird ein anderer Mensch. Wir gehen weiter. Also bei Jakob sind wir ungefähr im Jahre 1800 vor Christus. Der Name ist noch nicht offenbart. Und jetzt kommen wir zu Simson, ungefähr 1200 vor Christus. Manoah, wiederum, da wissen wir nur den Namen des Vaters von Simson. Das war der Stärkste, der jemals gelebt hat. Nur am Rande sei es erwähnt, der stärkste Mensch aller Zeiten war Israelit, war Jude. Der weiseste Mensch aller Zeiten, Salomo, war Jude. Der größte, der jemals gelebt hat, Jesus von Nazareth, das Heil kommt von den Juden, war Jude. Und da sprach er zu dem Engel des Herrn, das ist also dieser Malach Yahweh, der hat göttliche Eigenschaften und ist von Gott getrennt. Und da gibt uns Johannes den Schlüssel, wer das ist. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, also von Gott getrennt, und Gott war das Wort. Wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du mich dann, mein Name doch geheimnisvoll ist. Andere Übersetzungen sagen, wunderbar. Seht ihr, geheimnisvoll. Die Leute sehnten sich danach. Wer ist das? Da kommt ein Gewaltiger, da kommt ein Einmaliger. Wer bist du? Name ist Person. Und wird nicht offenbart. Und das Wort Person ist ja ein lateinisches Wort. Die Bibel wurde ja nicht in Lateinisch geschrieben, sondern in Hebräisch und Griechisch. Das Wort Person kommt aus der Schauspielwelt, von der Maske, personare, durchtönen. Interessant, das griechische Wort für Schauspieler und Heuchler ist identisch, der Hippokrites. Im Englisch sagt man Hypocrisy. Und im Alten Testament und im Neuen Testament ist das der Name, dass wir den Namen des Herrn fürchten, die Person. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, das heißt von Herzen, wahrhaftig. Der wird gerettet werden. Es gibt ja die Möglichkeit, ich sage es nicht von oben herab, der Routine, dass man einfach dann Gebete wie so einen Leierkasten bringt und so weiter. Ich weiß auch von mir selber, es sagte mal jemand, manch ein Evangelist ist wie eine Waschmaschine, die läuft auch noch weiter, wenn der, jedenfalls eine Zeit lang, wenn der Strom abgestellt ist. Und ich erwähne das nicht zufällig, weil ich war auch manchmal so eine Waschmaschine. Also, und jetzt die berühmte Weihnachtsprophetie, jetzt sind wir im Jahre 700 vor Christus, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und der heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Kind geboren, menschliche Natur, Sohn gegeben, göttliche Natur. Und dann kommen diese Titel. Es kommt hier ein Gottmensch, einerseits Kind geboren und dann Ewigvater. Ein Titel, die eigentlich nur Gott zustehen. Und jetzt nochmal bei Jesaja. Das hat sie jetzt wiederholt. Was ist hier jetzt? Haben wir jetzt eine... Jetzt geht das nicht weiter. Ja, jetzt geht's. Jetzt kommen wir zu Jesaja 11. Und da heißt, es wird ein Reis, also sprich ein Spross hervorgehen aus dem Stamm, ein Zweig aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen, jetzt kommt dieser siebenfache Aspekt des Heiligen Geistes, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und Stärke, der Geist Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und warum heißt es nicht, es wird hervorgehen ein Zweig aus dem Stamme Davids? Isai war ja der Vater Davids. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Das Haus David symbolisierte Königtum, Herrschaft, Macht und Reichtum. Isai als Vater Davids war klein, bescheiden. Und so wird der Messias zu einer Zeit kommen, wo das Königtum in Israel nicht mehr existierte und die Nachkommen Davids in Bescheidenheit und Armut lebten. Was kann von Nazareth Gutes kommen? Des Menschensohn hat keine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also das wird uns in dieser Prophetie aus dem Stamme Isais ein Reis hervorgehen, ein Zweig schon hier vorausgesagt. Und jetzt gehen wir in der Zeitskala nicht jetzt chronologisch weiter, wir gehen wieder zurück zu Jakob, also zu ungefähr 1800 vor Christus. Und wir sind jetzt am Sterbelager Jakobs und jetzt spricht er den Segen aus über seine 12 Söhne. Und dann kommt er zu Juda und dann sagt in Vers 10 vorher, Juda, du bist's. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis der Held komme und ihm werden die Völker anhangen, der Schilom. Da kommt der Übermensch und jetzt wissen wir, aus dem Stamme Juda. 1. Mose 3, 15, eine Offenbarung, die allen Menschen zuteil wurde. Aber das der vom Volke Israel, von Abraham und so weiter, das wurde dann nur noch einem Volk, einen Stamm weiter offenbart. Und da ist jetzt Folgendes. Im Jahre 6 nach Christus wurde Archelaus, Sohn des Herodes des Großen, abgesetzt, hatte Juden und Samariter gleich schlecht behandelt. Und es schickten dann die Juden eine Delegation an den römischen Kaiser. Also 6 nach Christus war das noch der Augustus. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und dann wurde Judäa und der römische Verwaltung, der Landpfleger, der Prokurator, wie er genannt wird, und der römische Verwaltung gestellt. Der erste war ein gewisser Coponius, der berühmteste ist Pontius Pilatus. Und damit verlor der Hohe Rat, das Sinedrium, das Recht, die Todesstrafe zu fällen. Als Judäa eine römische Provinz wurde, wie oben erwähnt, Rabbiner Rachmon sagt, als die Mitglieder des Sinedriums sich ihres Rechts über Tod und Leben beraubt sahen. Und die Juden hatten auch in der babylonischen Gefangenschaft immer noch das Recht, bei internen Debatten, religiösen Fragen die Todesstrafe zu vollziehen. Und jetzt, 6 nach Christus, offiziell weggenommen. Es bemächtigte sich ihrer einer allgemeinen Konsternation. Sie bedeckten ihr Haupt mit Asche und ihren Leib mit Säcken, wobei sie ausriefen, wehe uns, denn das Zept ist aus Juda gewichen und der Messias ist nicht gekommen. Die Rabbiner erkannten nicht, dass der Messias doch gekommen war und er war noch nicht öffentlich aufgetreten. Er wird erst öffentlich in seinen Dienst eingeführt bei der Taufe am Jordan durch Johannes den Täufer, aber letztlich da auch nur für die Umstehenden. Und damit wird klar, dass sie das ganz klar als messianische Prophetie erkannt haben. Und warum das jetzt? Ich habe es schon erwähnt, es ist tragisch, liebe Freunde, wie der Antisemit Pilatus der Wahrheit viel näher war, als da die religiöse Elite, die den Ratschluss Gottes, die Prophezeiungen kannten. Pilatus hatte sicherlich nie etwas davon Jesaja gehört und all diesen Stellen. Und er hat 6-mal versucht, Jesus frei zu bekommen. Und dann sagt er, so nehmt ihr ihn hin. Ihr wisst, er hat seine Hände in Unschuld gewaschen. Das war damals das Zeichen, ich bin rein von dem Blut dieses Gerechten. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemanden töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Und womit hängt das zusammen? Und ich sage das nochmals, zuletzt hat dann Pilatus versucht, das Mitleid zu erregen und hat Jesus geißeln lassen. Man hat ihn ja verspottet, die Dornenkrone aufgesetzt und Kopfwunden bluten ja ganz heftig und dann wird er herausgeführt und ein Bild des Elends, ein Bild des Jammers. Liebe Freunde, ich sage es mir auch selber, wenn man wissen will, wie der gefallene Mensch in Gottes Augen wirklich aussieht, dann haben wir hier das Abbild. Pilatus sieht, welch ein Mensch, und dann sagt er, soll ich einen König kreuzigen? Man hat einen König vielleicht enthauptet, wie in England, den König Charles und so weiter, aber doch nicht gekreuzigt. Die grauenhafteste, die schlimmste, die verachtendste Todesart. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden. Cicero schrieb, der römische Geschichtsschreiber, die Kreuzigung ist die schlimmste aller Todesarten. Und da rufen die Hohepriester, lest es nach in Johannes 19, Vers 15, ich wiederhole mich hier, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Das muss man sich mal vorstellen. Das Volk, das gegen die Römer Krieg führte, damit der Kaiser sie nicht bestimmt, wenn es dann in die wahrhaftige Konfrontation geht, gegenüber dem wahrhaftigen Gott, wir sind genauso wie die Welt, was die Welt macht, machen wir auch. Und da heißt es, da gab ihnen Pilatus Jesus hin. Dann war es vorbei. Und dann hat sie Gott sichtbar mit der Welt gleich gemacht, zerstreut und alle Völker, waren sie kein herausgesondertes Volk mehr. Ach, das sind so eindrückliche Lektionen, liebe Freunde. Denn, entschuldigt, wenn ich das so sage, sagt mal Peter Beierhaus, der jetzt gerade gestorben ist, unsere Generation betet pietistisch und denkt sozialistisch, humanistisch. Anwesend natürlich von Herzen gerne ausgenommen. Und der Messias sollte erhöht, als er gekreuzigt werden. Sie sprachen, wir dürfen niemanden töten. Eben seit dieser Zeit, 6 nach Christus. Und Jesus sagt von sich selbst, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Und was hat das für eine Bewandtnis? Was war die Todesart der Juden? Die Steinigung. Und ist das Gegenteil von Erhöhung. So wie ein Absalom verschwindest du da in einem riesigen Erdhaufen. Und deswegen musste ihnen das Recht auf Todesstrafe genommen werden. Und jetzt kann man sich sagen, der Messias wurde geboren. Man nimmt an, so 7 vor Christus. Und immer noch hatten die Juden das Recht auf Todesstrafe. Lieber Gott, du kommst womöglich zu spät. Und das sehen wir, wie der Heilsplan Gottes millimetergenau aufgeht. Das ist schon faszinierend, das Wort Gottes. Deswegen also verloren sie dieses Recht auf Todesstrafe. Wann erfahren wir nun den Namen? Und wir haben schon gesagt, Name ist Person. Jahrtausende nach diesem ersten Hinweis wird es uns verraten. Und da sagt der Engel dem Josef im Traum, sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und liebe Freunde, das dürfen wir nicht abändern. Im Namen Jesu, lesen wir in Lukas 24, soll verkündigt werden, Buße zur Vergebung der Sünden. Die Sünde ist der Leute Verderben, nicht die globale Erwärmung. Die Sünde zerstört uns. Und das ist jetzt kein beliebtes Thema. Und wir haben es ja schon erwähnt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das ist schwer geworden in unseren Tagen. Ich habe es auch schon erwähnt, als ich Student war und zum Glauben kam, ein Politiker, der geschieden war, musste seine Koffer packen. Wenn man einem Politiker eine Lüge nachweisen konnte, musste seine Koffer packen. Man nimmt ja heute gar nicht mehr an, dass einem Politiker die Wahrheit sagt. Man ist ja völlig überrascht, wenn die das, was sie wirklich dann versprochen haben, dann noch in die Tat umsetzen. Wir leben in einer Zeit der Manipulation, des Relativismus. Was ist Wahrheit? Ähnlich wie ein Pilatus, sagen wir. Und die Frage an uns, liebe Seele, bist du aus der Wahrheit? Bist du gerettet? Hast du Vergebung deiner Sünden? Und das schließe ich mit Folgendem ab. Ich war am 20. Oktober, jetzt hätte ich fast gesagt 20. April, ihr wisst, was das für ein Datum ist. Ich bin ja Österreicher, nicht? Und da ist ja unser großer Adolf geboren worden. Also 20. Oktober letzten Jahres war ich in Pakistan. Und nächsten Tag flogen wir zurück. Und das war in Rawalpindi. Und da war ich in einer großen Gemeinde. Es ging so laut zu, also für diese Asiaten ist Lautstärke Vollmacht. Ich saß bewusst so da, habe mich dann entschuldigt. Ich habe gesagt, ich hatte einen Autounfall mit 13 Knochenbrüchen vor 50 Jahren, habe eine nicht altersbedingte Hörabnahme und wir erzüchten in der dritten Welt, besonders in Afrika, jetzt eine Generation, die wird in jungen Jahren schwerhörig. Weil dort in diesen Ländern ist die Gemeinde wirklich noch ein alternativer Treffpunkt. Zu Hause ist oft Elend und Schmutz. Und da sitzen sie vor den Soundboxen und das wird ja schmerzhaft nicht wahrgenommen. Und lassen sich zudröhnen. Und das war in Österreich. Da hat man dann die jungen Leute rekrutiert. Das ist jetzt nicht die Gemeinde, sondern jetzt die weltliche Situation für das Bundesheer. Also österreichische Bundesheer, das ist, Klammer auf, ich als Österreicher darf euch das sagen, ein Trachtenverein mit Schießerlaubnis. Sind wir wirklich. Randbemerkung. Und da haben die festgestellt, die jungen Leute, die haben Hörprobleme. Und da sagt die Krankenkasse, stopp, also so geht's ja nicht, dass wir jeden dann ab 30 schon ein Hörgerät kaufen, wird zu teuer, in der Disco Sound runter. Und die brauchen eben diese Lautstärke, um dann auch diesen Trip zu erleben, im Englischen the altered state of consciousness. Und dann habe ich denen gesagt, liebe Freunde, die wichtigsten Worte womöglich in der Geschichte der Menschheit, das Allerwichtigste ist nicht gerufen worden. Das war das Wort Jesu vom Kreuz, Johannes 19, Vers 30, Tetelestai, es ist vollbracht, das heißt bezahlt, getilgt, erledigt. Wenn man zur Zeit der römischen Cäsarin im Gefängnis war, hat man den Schuldbrief angenagelt an die Tür. Das greift ja Paulus auf im Kolosserbrief. Und da stand drauf, warum man vor Cäsar schuldig war. Und wenn man diese Schuld abgesessen oder bezahlt oder sonst wie beglichen hatte, hat man das durchgestrichen und ein Wort darüber geschrieben, Tetelestai, das letzte Wort Jesu vom Kreuz, bezahlt, getilgt, erledigt. Das ist das Allerwichtigste. Weißt du, dass über dein Leben steht, getilgt. Denn es ist alles registriert. Es gibt kein Privatleben. Man sagt, das Internet vergisst nichts. Der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Psalm 94. Und Jesus sagt, es ist nichts verborgen, das nicht offenbar wird. Es ist nichts heimlich, was man nicht wissen werde. Und es haben Kriminologen gesagt, das Schlimmste für Kinderschänder ist nicht dann die Verhandlung und der Prozess, dann sitzen sie ja dann gewöhnlich so da, sondern wenn sie ans Licht müssen. Das ist für sie das Allerfurchtbarste. Und wenn diese Leute wüssten, dass alles registriert ist, die würden manches nicht tun. Und dann sagte ich diesen Leuten in Rawalpindi, 1. Könige 19, Elia am Berge Horeb, Gott fragt, was machst du hier, Elia? Und da heißt, es war ein Feuer, es war ein Erdbeben, es war ein Sturm. Aber Gott war nicht im Feuer, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Sturm, da war ein sanftes Säuseln. Und dann verhüllt er sein Haupt und jetzt wusste er, Gott redet. Und dann sagte ich diesen Leuten, worüber soll ich hier predigen? Ich sehe euch doch nur ein einziges Mal, wahrscheinlich nie mehr. Was soll ich euch sagen? Und dann sagte ich denen, ich möchte sprechen über das Allerwichtigste im Leben eines Menschen. Hast du Vergebung deiner Schuld? Alles andere ist Nebensache. Und er erzählte ich folgende Episode, weil mich das ganze Ambiente erinnerte, ja, an die indische Situation, Männer, Frauen getrennt, man sitzt am Boden und so weiter. Und da war am 26. Dezember 2004 Folgendes geschehen. Da war dieser Mega-Tsunami mit fast 300.000 Toten. Und da ist es in Sri Lanka geschehen. Man hatte sich, war ein christlicher Feiertag, versammelt in einer Kirche an der Ostküste der Insel. Und mitten im Gottesdienst kam der Tsunami hinein und bis auf den Pastor wurden alle weggespült. Und dann sagte ich denen, die Welle fragt doch nicht danach, ob ihr alt oder jung seid, ob er krank oder gesund, gebildet oder ungebildet, Mann oder Frau. Da gibt es doch nur einen Unterschied. Hast du Vergebung deiner Schuld, bist du gerettet oder bist du verloren? Wie der Herr sagt, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Und ich hatte danach noch ein Dienst in der Schweiz, die wollten auch wissen, wie war es in Pakistan. Und da erzählte ich diese Episode von Sri Lanka. Und da kam danach ein Mann so um die 60 auf mich zu, gläubiger Mann, und sagte, mein Sohn war am 26. Dezember in Phuket, diesem beliebten Ferienort in Thailand. Sie waren zu sechst, er mit seiner Freundin, zwei Ehepaare. Er hat als einziger überlebt. Und die Mutter erzählte dann noch Folgendes, als da die Welle kam, Kind aus frommem Elternhaus, und ihn und die anderen überflutet, schrie er zuerst um Hilfe nach seiner Mutter. Da kam natürlich keine Antwort. Und dann schrie er aus letzter Verzweiflung, Herr Jesus, rette mich. Und er hatte kaum dieses Gebet gesprochen, wurde eine Tür angeschwemmt, er erfasst sie, sie verhängt sich in einer Palme und er überlebt es unverletzt. Freundin tot, beide Ehepaare tot. und geht nicht mit dem Herrn. Liebe Freunde, da war ich sprachlos. Da versteht man den Satz, wo Gott sagt in Jesaja, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, Mühe mit deinen Missetaten. Die Verstockung des menschlichen Herzens. Und da kann man nur rufen, bitte lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das Allerwichtigste. Und am liebsten würde ich illustrieren, das gibt es natürlich hier nicht, wenn hier so eine Welle hereinbräche. Wisst ihr, wohin die Reise geht? Wenn nicht, dann mach dies fest. Und sie hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinausstoßen. Ich bete zum Abschluss. Ach, Herr Jesus, hab Dank für deine Güte und Treue. Und möchte ich auch bitten für diesen Thorsten, der alles weiß, deine Errettung erfahren hat, ist errettet worden und dennoch nicht dein Kind. Man ist sprachlos. Und immer noch glauben wir, dass du bereit bist, dem Sünder entgegenzugehen, wenn auch dieser junge Mann vor dir kapituliert, die Maske abnimmt. Aber wir lesen auch im Buch der Sprüche, weil ich die ganze Zeit rief und ihr nicht hören wolltet, will auch ich nicht mehr hören, wenn ihr rufen werdet. Ach Herr, hab Dank für dein Erbarmen, hab Dank für die Möglichkeit, wir dürfen diese herrliche Botschaft von der Rettung der Sünder immer noch verkündigen. Auch in einer Zeit, wo man das Wort Sünde allmählich nicht mehr hören will. Danken dir, dass du lebst. Ich bitte dich für meine Zuhörer, dass durch deine Güte wir erkennen dürfen den Schatz deines Wortes und dass du der wahre Erlöser bist und dass wir von Herzen sagen können, wie ein Petrus, es ist in keinen anderen Namen das Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen unter den Himmel gegeben, darin sie sollen gerettet werden, als allein der Name unseres Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus. Amen.